Schönen guten Morgen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Kai Schlieper und ich darf heute hier durch den Gottesdienst führen. Ich möchte euch und Sie begrüßen heute mit der Losung. Die Losung steht im Jeremia 51, Vers 50. Gedenkt des Herrn in fernem Lande und lasst euch Jerusalem im Herzen sein. Gedenkt des Herrn in fernem Lande und lasst euch Jerusalem im Herzen sein. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Heute ist ein Sonntag mit Sonnenschein und schönem Wetter. Und es ist schön, dass wir hier gemeinsam durch den Gottesdienst starten können. Es gibt wieder viele Veranstaltungen und Termine abzukündigen. Die wichtigsten sind wie immer hinten auf dem Gottesdienstmanuskript. Besonders möchte ich heute ansagen, dass es Nachwuchs gegeben hat. Und zwar gibt es die Zoe Naomi Netong Netum von Annika und Christoph, das Kind, was geboren wurde. Und da wünschen wir einfach, ja, es ist schon früh hier im Gottesdienst, ne? Da wünschen wir Gottes Segen und sagen herzlichen Glückwunsch. So, die Anja Lüdemann möchte auch noch was abkündigen.
Guten Morgen zusammen. Wer von euch kennt Mike Müllerbauer? Mal Finger hoch. Ah, ein paar. Die anderen auch, die wissen es nur nicht. Zum Beispiel das Segenslied, was wir hier immer singen, wenn die Kinder wieder rausgehen, das ist von Mike Müllerbauer. Und viele von den anderen Liedern, die wir hier zusammen singen, auch. Und ja, freuen uns total, dass es möglich ist, dass der Mike Müllerbauer am 21. März, das sieht man hier, da ist er, bei uns ist, hier in diesem Saal. Wir können ein Familienkonzert mit ihm machen und das ist so ein richtiges Herzensanliegen von vielen von uns. Wir haben lange nach Terminen gesucht und sind ganz glücklich, dass das jetzt klappt. Die Texte von ihm sind einfach toll, die gehen so direkt ins Herz, weil sie anders sind, eine andere Sprache, die Sprache unserer Kinder. Und so sind auch die Konzerte von ihm. Er bringt den Kindern und auch den Menschen einfach, die da sind, Gott ganz nah. Und wir waren da, es ist einfach eine sehr segensreiche Zeit. Und deswegen wollten wir das so gerne hier für uns auch mal haben. Und es klappt jetzt. Und wir wünschen uns, dass ihr einfach einladet. Das ist für Grundschulkinder und Kindergartenkinder besonders geeignet mit Familien. Überlegt mal, wo in eurer Nachbarschaft oder wo Kinder sind und Familien, die ihr einladen könnt. Wir haben viel Platz. Hinzu kommt noch, dass wir die tolle Möglichkeit haben, mit den Kindern aus dem Kindergottesdienst hier viel Lieder mitzusingen. Wir stehen dann hier als Chor auf der Bühne und singen zusammen mit Mike Müllerbauer, was garantiert ein riesiger Spaß wird. Gleich. dafür sind wir die nächsten 3 Sonntage im Kindergottesdienst auch und üben mit den Kindern. Dafür gibt es heute eine Anmeldung, weil wir natürlich wissen müssen, wer so ungefähr kommt, ob wir zu dritt hier stehen oder zu 50. Deswegen fragt eure Kinder, die haben eine Anmeldung und auch eine Probe-CD werden sie heute bekommen. Da könnt ihr zu Hause ein bisschen üben, dass das auch richtig gut kommt. Genau, und es gibt Plakate und es gibt Flyer. Wir stehen gleich hinten, deckt euch ein. Wir haben genügend, ich kann echt sagen, da könnt ihr einladen, Leute in unsere Gemeinde, dass sie uns einfach kennenlernen und wir hoffen einfach, wir werden natürlich zum Ostergarten einladen. So kurz vor den Osterferien, da sinkt die Spannung, man ist ein bisschen entspannter und wenn die Leute erstmal hier sind, vielleicht entscheiden sie sich auch in den nächsten Tagen noch in den Ostergarten zu gehen. Das wäre so ein Wunsch und ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja, also ladet ein, der Vorverkauf beginnt auch heute, ihr könnt Karten erwerben, hinten gleich am Infopoint beziehungsweise daneben und die ganze Woche über auch im Gemeindebüro. Also wir hoffen, dass das eine ganz segensreiche und gute Veranstaltung für uns alle wird.
Danke. Ja, das hört sich ja wirklich ganz toll an. Heute Abend um 20 Uhr findet ein Gottesdienst mit Abendmahl statt und Gemeindeaufnahmen. Auch hierzu noch eine herzliche Einladung. In den Fächern liegen die Einladungen zur nächsten Gemeindeversammlung am 10.3. Schaut bitte rein, nehmt die Einladung mit und kommt zahlreich. Dann noch der Hinweis, am 8. März haben wir wieder einen Taufgottesdienst. Wer sich gerne taufen lassen möchte, der kann Kontakt zu Anne Völkel oder Rolf Zyrus aufnehmen und mit denen ein Gespräch führen. Nun möchte ich stille werden, mit uns beten und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr, du hast uns heute wieder einen Sonntag geschenkt. Einen Tag, wo wir uns auf dich konzentrieren dürfen, wo wir ausruhen dürfen. Danke, dass du uns hierher geführt hast. Danke, dass du nun mitten unter uns sein möchtest. Ich bitte dich, segne diesen Gottesdienst. Mache einen jeden ruhig, egal aus welcher Situation er gerade kommt, dass wir uns voll auf dich, Herr, auf dich konzentrieren können. Ich bitte dich, sei bei all denen, die heute nicht hier sein können. Ja, segne alle in ganz besonderer Weise, wie du es verheißen hast. So komm du nun in unsere Mitte. Ohne dich können wir nichts tun, Herr. Amen. Wir singen nun gemeinsam ein Lied. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Und das Lied, muss ich mal ganz kurz sagen, das habe ich kennengelernt, als ich mich gerade zum Christsein entschieden habe, im Soldatenbibelkreis in der Kaserne. Und das verbinde ich sehr stark damit. Und die Aussage, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, die finde ich so toll, dass ich mich richtig freue, dass wir dieses Lied heute singen. Dabei sammeln wir auch direkt die Kollekte ein, die für Gemeindezwecke bestimmt ist. Thank you.
Liebe Gemeinde, wir haben es schon gehört, dass wir heute eine Kindersegnung haben. Und dazu ein paar Worte von mir. Ich freue mich ganz besonders, dass wir diese Segnung heute haben. Es ist, glaube ich, für euch auch ein ganz besonderer Tag für Maike und Andreas Wülfrath und auch für die Familie. Und so begrüße ich auch die Familie, die gekommen ist, ganz herzlich zu dieser Kindersegnung der Johanna Marie. Und die Johanna Marie, die kann schon laufen. Und das ist großartig. Und um sie geht es nachher, wenn wir sie unter Gottes Segen stellen, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott den Kindern in ganz besonderer Weise zugewandt ist. Sie haben eben gehört, dass wir in 14 Tagen hier eine Taufe haben. Nach unserer Überzeugung ist es wichtig, Menschen zu taufen, wie es das Evangelium uns auch sagt. Menschen, die Glauben an Jesus Christus gefunden haben, die taufen wir auf ihr Bekenntnis hin. Uns ist es aber ebenso wichtig, auch die Kinder, die persönlichen Glauben noch nicht haben, sich dazu noch nicht erklären können, auch zu Jesus zu bringen. Und das finden wir vorbildlich in Markus 10, 13 bis 16 beschrieben. Und diesen biblischen Text lese ich jetzt einmal vor, und zwar nach der Kinderbibel. Das passt ja zur Kindersegnung. Einmal, so lesen wir dort, war Jesus mit gelehrten Männern in ein Gespräch vertieft. Da kamen die Frauen mit ihren Kindern auf der Straße daher. Die einen führten sie an der Hand, die anderen trugen sie auf dem Arm. Wie zu einem Fest kamen sie an, eine fröhliche, lärmende Schar. Als aber die Jünger sie sahen, wurden sie ärgerlich. Jesus hatte doch genug mit den Männern zu tun und nun auch noch Frauen und schreiende Kinder. Das ging wirklich zu weit. Was wollt ihr hier, herrschten sie die Frauen an. Wollt ihr etwa die Kinder zu Jesus bringen? Die sind doch noch viel zu klein, die verstehen ja noch nichts. Geht nur wieder heim, ihr stört Jesus. Aber Jesus fuhr seine Jünger an. Lasst sie, rief er ärgerlich, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn sie gehören mehr zu Gott als ihr alle. Und ich sage euch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nie zu Gott kommen. Und er winkte die Kinder zu sich, schloss sie fest in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Dem folgend wollen wir jetzt also die Johanna Marie Wülfrath segnen, und wir vertrauen darauf, dass wir die Johanna mit diesem Segen in die Hände und Arme Gottes und unseres Herrn Jesus Christus geben. Und jetzt bitte ich mal, die Eltern nach vorne zu kommen und die Schwestern, die Ina und die Dorothee. Und ja, genau, die komplette Familie.
So, also um sie geht es. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, dich hatte ich noch nicht. Ja, da stehen wir nun zusammen und uns geht's gut, ne? Schön. So, wir haben uns das so überlegt, das ist schön, dass wir hier gemeinsam stehen, dass wir diese Kindersegnung halten, zusammenhalten können, und du wirst, glaube ich, nachher auch noch beten. Und das ist ja schön. Ich lese uns zunächst mal den Segensvers vor. Ja, Johanna, der ist super. Also, der heißt: Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wenn ich dich so ansehe, dann denke ich das. Also, das ist großartig, dass die Johanna im Leben ist. Es ist großartig, dass ihr eine Familie seid. Und es ist großartig, dass ihr gemeinsam hier heute steht. Und das bewegt uns einfach ganz besonders, dass Jesus Christus euch diese Güte erweist als Familie. hier feiern zu können. Jesus spricht davon, dass die Vögel, die wir uns anschauen, uns etwas zu lehren haben. Nämlich sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Mit anderen Worten, die machen sich nicht so furchtbar viel Sorgen um das Leben, aber sie haben dieses Leben geschenkt bekommen und sie sind im Leben. Und das gilt auch für euch. Ihr habt das Leben geschenkt bekommen, ihr seid im Leben. Und bei allen Sorgen, die man haben kann über Krankheit und auch über schwerste Erkrankungen, so gilt dieses Wort doch. Seht euch die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Das gilt für die Johanna, das gilt für euch als Familie, das gilt für jeden Einzelnen. Und wir sind Gott sehr dankbar, dass wir dafür beten und in diesem Sinne die Johanna gleich auch segnen werden. Du musst dich noch ein wenig gedulden. Jetzt kommt noch ein Gebet und dann segne ich dich.
Ich möchte beten. Gott, wir danken dir für das große Wunder, dass du mit Johanna Maike, Andreas und Noah in die Arme gelegt hast. Danke für die große Freude, die Johanna in ihr und in unser Leben bringt. Mit ihren strahlenden Augen voller Neugier auf das Leben, mit ihrem Lachen und ihrer Fröhlichkeit. Du hast sie gemacht und dein Segen begleitet sie von Anfang an. Das wollen wir heute feiern und so bitten wir dich für sie. Sei du ihr Begleiter bei den kleinen und großen Schritten, die sie in ihrem Leben gehen wird. Sei du ihr Beschützer, wenn sie ihre Welt mehr und mehr entdeckt. Sei du ihr Halt, wenn sie Fragen stellt. Fragen an uns, Fragen an dich und auch an sich selbst. Sei du ihr Freund, wenn sie traurig ist und sich alleine fühlt. Und auch dann, wenn das Glück in ihre Arme fällt und sie vor Freude tanzt. Sei du ihr Gott, den sie kennenlernt als den, der an allen Tagen sagt, ich bin für dich da. In diesem Vertrauen, dass du für uns da bist an allen Tagen, stellen wir uns heute unter deinen Segen und bitten dich, beschütze und bewahre Johanna und ihre Familie, Noah, Maike und Andreas. Lass es keinen Tag geben, an dem sie nicht spüren können, dass deine Nähe und Liebe sie hält. Lass sie deine Liebe und ihr Vertrauen in dich miteinander teilen und an Johanna weitergeben. Und lass Johanna auch in uns Menschen finden, die für sie da sind und sie auf ihrem Weg begleiten. Amen.
Kannst du das Mikro halten, wenn ich die Kleine sehe? So, wir versuchen das mal, Johanna. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, ne? Ich nehme dich mal auf den Arm. Komm mal her. Ja. Noah, das ist spannend, ne? Ja, heute ist sie dran. Ich bitte die Gemeinde, zum Segen aufzustehen. Unser lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, mit Ehrfurcht stehen wir vor dir, denn wir wissen, dass das Leben von dir kommt. Und wir sind bewegt darüber, dass du uns das Leben schenkst und Kinder gibst. Und wir danken dir ganz herzlich für die liebe Johanna. Wir danken dir für ihre Eltern und bitten dich für sie, dass du mit ihnen bist, dass sie die Johanna zu führen und zu lieben wissen. Und liebe Johanna, wir segnen dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr, dein Gott, der segne dich und er behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Der Herr behüte dich auf all deinen Wegen. Er behüte dich, wo immer du gehst, was immer kommt. Der Herr ist dein Schutz und er schenke dir Glauben zu seiner Zeit. Amen. Ja. Danke. Das war jetzt doch ein bisschen viel, aber alles gut. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Andreas, ich gebe dir noch die Segnung. Dankeschön. Ja, wir hören jetzt noch ein besonderes Lied.
Ich wünsche dir, dass du im Leben dankbar bist. Und auch wenn's schwierig wird, das Gute nicht vergisst. Ich wünsche dir, dass all das Schöne dich glücklich macht. Ich wünsche dir, dass du den Spaß niemals verlierst. Über dich lachen kannst, wenn du dich mal blamierst. Ich wünsche dir, dass du dich selber nicht so ernst nimmst. Ich wünsche dir, dass du zu dir selber gnädig bist. Und bei allem, was du denkst, niemals vergisst. Er ist für dich da. Sorgen quälst. Ich wünsche dir, dass du weißt, dass einer für dich sorgt. Ich wünsche dir, dass du mit ganzem Herzen liebst, du Vertrauen lernst und anderen vergibst. Ich wünsche dir, dass du geben und nehmen kannst. Ich wünsche dir, dass du zu dir selber gnädig bist. Und bei allem, was du denkst, niemals vergisst. Er ist für dich da. Er sagt zu dir ja. Und sieht so viel in dir, dass du das glaubst, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir. Ich wünsche dir, dass du zu dir selber gnädig bist. Und bei allem, was du denkst, niemals vergisst, er ist für dich da. Thank you.
Nanu, hier steht ja ein Tisch. Normalerweise ist er nicht hier. Habt ihr schon überlegt, warum der hier steht? Ich habe schon gedacht, ob die Wülfrats gleich ihre Feier hier machen am Tisch. Der ist so schön festlich gedeckt. Nee, das ist es nicht. Der steht auch nicht von gestern, dass hier noch Essen übrig geblieben ist. Auch das nicht. Nein, ihr habt es auch schon fast gedacht. Er gehört zum Theaterstück, was gleich kommt. Und ich weiß nicht, ob er das von hinten erkennen könnte. Hier haben wir ein Herz. Ein Herz. Ja, kennt ihr das nicht, dieses Kribbeln im Bauch? Das erste Date. Werden wir gleich was zu sehen. Wir hören heute eine erste Predigt zum Thema Partnerschaft von Arne. Das ist eine Predigtreihe, da werden wir nun öfter was zu hören. Und da sind wir auch schon ganz gespannt. Ich möchte uns gerne den Bibeltext lesen aus dem Hohelied 5, die Verse 2 bis 6. Suche in der Nacht. Ich schlief, doch mein Herz war wach. Da es klopft, mein Liebster kommt. Mach auf, mein Mädchen, meine Freundin, meine Liebste, meine Vollkommene. Mach auf, denn mein Haar ist nass vom Tau der Nacht. Ich habe mein Kleid schon ausgezogen, soll ich es deinetwegen wieder anziehen? Meine Füße habe ich auch schon gewaschen, ich werde sie nur schmutzig machen. Jetzt streckt er seine Hand durch die Öffnung in der Tür. Mein Herz schlägt bis zum Hals, weil er in meiner Nähe ist. Ich springe auf und will den Liebsten öffnen. Meine Hände greifen nach dem Riegel, sie sind voll von Myrrheöl. Schnell öffne ich die Tür für meinen Liebsten. Doch weg ist er, spurlos verschwunden. Entsetzen packt mich. Er ist fort. Ich suche ihn, doch ich kann ihn nirgends finden. Ich rufe laut nach ihm, doch er gibt keine Antwort.
Tja, was für ein Glück wir haben. Statt an einem Freitagabend vor dem Fernseher zu sitzen, wie alle anderen, sind wir hier. Schau uns doch mal an. Oh Mann, es ist so ein Glück.
Naja, ich hätte schon gern gesehen, ob Frau Braunmeier Millionärin geworden wäre.
Katja, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Es ist doch sowas von egal, ob Frau Braunkacker gewonnen hat. Wir sind hier. Wir haben zwei Männer gefunden, die die Augen nicht eine Sekunde von uns lassen können. Das ist so ein Glück.
Ich hätte trotzdem gern gesehen, ob Frau Braunmeier Millionärin geworden wäre. You took your time with the call, I took no time with the fall, you gave me nothing.
Thank you.
Katja, was sollen wir denn später machen? Tanzen gehen oder lieber was Ruhigeres? Zu Starbucks?
Kino. Ich hätte Lust auf den Film Der Hobbit.
Nee, dazu habe ich keine Lust. Es ist doch so unromantisch. Wie kannst du überhaupt eine Beziehung führen, wenn ihr nie die Möglichkeit habt, mal euch näher zu kommen? Ich meine, im Café, auf einem Sofa zusammen oder auf der Tanzfläche. Oh. Aber im Kino mit Der Hobbit?
Julia, ist doch egal. Du schwebst irgendwie immer noch auf Wolke 7 und realisierst gar nicht, dass die Welt eure Musik nicht hört. Nicht alle sind so blind durch die Liebe, dass sie gar nicht mehr verstehen, was überhaupt los ist. So langsam reicht es echt.
Och, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Aber wenn ich euch beiden so sehe, dann kann ich mir schon denken, was ihr von uns haltet. Ach, ich wünsche... Ach, ich kann es nicht beschreiben, aber in meinem ganzen Leben bin ich noch nie so glücklich gewesen wie jetzt.
Ja, ich weiß. Es tut mir ja auch leid. Ich kann einfach nicht das finden, was du hast. Ich meine, ich habe probiert, es nachzumachen, aber das hat erst recht nicht geklappt. Lach doch nicht, du Eumel. Ich freue mich wirklich für dich. Aber gleichzeitig hasse ich dich eben auch. Verstehst du?
Ach ja, Schatzi, ich hasse dich auch.
Dreams that you dream of once in a lullaby. I, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly.
Also habe ich ihm gesagt, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, zusammen zu bleiben.
Hä? Dein Ernst?
Ja, es macht Sinn, oder? Meinst du, ich hätte es weiter probieren sollen?
Naja, ich weiß nicht. Aber es scheint mir...
Also, wir mögen uns wirklich sehr. Und bis jetzt habe ich keinen gefunden, der mir so gut gefällt. Aber... Also ich meine, er ist ja auch nett und herzlich und wir sind schon echt lang zusammen. Aber wirklich lieben tun wir uns nicht.
Naja, schade, aber dann macht's ja auch keinen Sinn.
Wann macht die Liebe Sinn? Und wie soll es laufen, das erste Date und dann das, was sich daraus entwickelt? Was für ein Glück wir haben, sagte Katja. Wir haben zwei Männer gefunden, die die Augen nicht eine Sekunde von uns lassen können. So schwärmte Julia. Etwa 2500 Jahre zuvor träumt in der Bibel ein junges Mädchen von ihrem Geliebten. Davon haben wir eben aus der Bibel gehört. Einen Partner fürs Leben finden. Einen Partner fürs Leben zu finden, ist die vielleicht größte menschliche Sehnsucht überhaupt. Doch wie stellt man das an, den Richtigen zu finden und die Frau seiner Träume? Mit den Träumen ist das ja so eine Sache. Das lesen wir in diesem Vers 6, den ihr auf euren Zetteln habt, aus dem Hohelied 5, Kapitel 5, Vers 6. Schnell lesen wir da, öffne ich die Tür für meinen Freund, doch er ist fort, ich kann ihn nicht mehr sehen. Mein Herz steht still, fast tötet mich der Schreck. Ich suche meinen Freund, kann ihn nicht finden, ich rufe ihn, doch er gibt keine Antwort. Dass zwei zueinander finden und dann auch wissen, dass sie zueinander gehören, ist nicht selbstverständlich. Und mal geht es so aus und mal geht es so aus. Und manchmal ist der treueste Begleiter im ersten Date das Handy. Und manchmal reicht es schon zum Händehalten. Viele Freundschaften gehen wieder auseinander. Was kann aber helfen, einen Partner fürs Leben zu finden? Dazu ein paar Gedanken und auf dem Beamer-Hintergrund seht ihr die. It's romantic. Das funktioniert nicht. Könnt ihr da hinten weiterklicken? Danke. It's romantic. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Song kennt. Ist auch nicht jedermanns Sache. Gebe ich gerne zu. Also, ich höre sowas ja manchmal ganz gern. Ich oute mich jetzt. Meine Martina verlässt dann meist den Raum. Das liegt aber daran, dass sie Rod Stewart nicht mag und von dem ist dieses Lied. Und der ist ihr viel zu schleimig. In der Pop- und Schlagermusik allerdings gibt es ein dominierendes Thema, nicht nur bei Rod Stewart, sondern bei vielen anderen Musikern auch. Und dieses eine durchtragende Thema ist das der Liebe. Romantik und die Anziehungskraft des Partners sind demnach die stärksten Triebfedern des Verliebtseins. Es ist diese einzigartige, geradezu dieses magische Kribbeln im Bauch. Auch dazu gibt's ein Lied, dieses Kribbeln im Bauch. Das kennst du doch auch. Wenn uns das junge Mädchen im Hohelied ihre Freundin verliebt, die Vorzüge ihres Geliebten aufzählt, dann ist das genauso wie die beiden Mädchen auf der Damentoilette, die da schwärmen von ihren Partnern. Zumindest die eine ist ja total begeistert, so ähnlich wie im Hohelied, auch das auf euren Zetteln, Vers 9. Beschreib ihn uns, du schönste aller Frauen. Wer ist es, den du suchst? Was unterscheidet ihn von anderen Männern, dass du ihn so beschwörst? Mein Liebster ist blühend und voller Kraft. Nur einer von tausend ist wie er. Sein schönes Gesicht ist so braun gebrannt, sein Haar dicht und lockig und rabenschwarz. Die Augen sind lebhaften Tauben gleich. Ganz weiß sind seine Zähne, als hätten sie gebadet in Bächen von reiner Milch. Ihr lieben Männer, wer hat sowas schon mal gehört? Aber das kann ich euch versprechen, wenn deine Partnerin auf der Toilette ist mit ihrer Freundin, dann kommt sowas. Dann schwärmt sie von deinem Äußeren und umgekehrt. Bei verliebten Jungs ist das gar nicht anders und es war auch nie anders, wenn er, wie es im Hohelied heißt, das für seine Freundin beschreibt. Kapitel 6, Vers 4. Schön wie Tirza bist du, Freundin, strahlend wie Jerusalem, wie ein Trugbild in der Wüste, raub dein Anblick mir den Atem. Wende deine Augen von mir, denn sie halten mich gefangen, wie die Herde schwarzer Ziegen Talwerks zum Berg Gilia zieht. Fließt das Haar auf deine Schulter. Und wer jetzt Appetit bekommen hat, dem empfehle ich, das weiterzulesen. Großartig. So war es früher, so ist es heute. Verliebtsein, ganz häufig, ist das Erste, was uns anspringt am Blick auf den Partner, sein Äußeres. Und davon können wir dann schwärmen, dafür und davon sind wir als Mann und Frau irgendwie fasziniert. Dabei begleitet unsere Massengesellschaft und unsere technisierte Welt ein Defizit an Wärme und ein Defizit an Geborgenheit und Intimität. Und das fördert diese Sehnsucht nach Nähe, nach Liebe und Zärtlichkeit, nach innerer Gemeinschaft und Liebe noch viel mehr heraus. Ich habe etwas gefunden und lese ich einmal vor. Die romantische Liebe, Die erotische Anziehung wird medial wie gesellschaftlich gefeiert. Die FAZ nannte den Mythos von der romantischen Liebe gar den Leitstern unserer Zeit, eine Pseudoreligion. Prominente wie Nicht-Prominente inszenieren ihre Hochzeiten bis zur Perfektion, lassen sich für ihre Liebe bewundern und tragen sie zur Schau. Glückliche Paare, Verlobungsringe, Sonnenuntergänge hinter zwei Händen, die ein Herz bilden, alles versuche nachzuahmen, was Filme, Lieder, Romane inszenieren. Die einen ziemlich realistisch so beieinander mit dem Handy in der Hand und ein Gespräch wohl führend oder zumindest immer wieder mal wortfetzend austauschend, die anderen in den Augen versunken, begeistert, hinschmelzend, Romantik pur. Was soll es sein? Wie beginnt die Beziehung klassischerweise am glücklichsten? Wir haben schon gemerkt, dass mit der Romantik und Romantik pur ist vielleicht gar nicht der Einstieg in die glückliche Beziehung. Oder doch? Das junge Mädchen liegt im Schlaf. Lesen wir doch, das Herz ist wach, da klopft's, ich weiß, mein Freund steht vor der Tür. Das Mädchen zögert, es wünscht sich, es sehnt sich. Da ist unwiderstehliche Anziehung und zugleich Zurückweichen. Jetzt erfüllt sich ein Traum, oder doch nicht? Die Liebe ruft, folge ich ihr? Das sind wunderbare Zeiten und viele werden sich daran erinnern und einige erleben es vielleicht gerade so, dieses Wechselbad der Gefühle, dieses Sehnen und doch sich Scheuen, dieses Angezogensein und Zurückweichen, dieses wunderbare Gefühl vom Kribbeln im Bauch. Genieße diese Zeit. Denn diese Zeit hat seine Zeit. Doch gibt es in dieser Phase einer Beziehung auch erste Unfälle. Nicht immer geht das so glücklich aus wie bei den beiden, die sich dann am Ende das Ja-Wort versprechen. Gerade in dieser Phase der Annäherung der Beziehung gibt es erste Unfälle. Jetzt schon miteinander zu schlafen, ist keine so gute Idee. Denn viele Beziehungen kommen schon bald darauf zu Ende. Ich wähle nämlich, was ich kenne. Meine Martina bekam jetzt eine E-Mail. Das war so ein Spam-Ding, das man dann und wann kriegt. Und sie hat mir davon erzählt. Da stand Parship Partnerbörse, 3 Dates kostenlos testen. Ja, sage ich, Schatz, willst du es ausprobieren oder wie hast du dich entschieden? 3 Dates kostenlos testen, das fühlt sich an wie im Kaufhaus, wie ein Testprogramm, vielleicht aufregend, aber auch etwas anstrengend. Tatsächlich, aber wir wählen uns unsere Partner nicht sehr überlegt. Das meiste bei der Partnerwahl läuft unbewusst. Ich wähle, was ich kenne. In der Eheberatung wird das immer wieder deutlich, dass Paare unbewusst den Partner wählen, mit dem sie in der Familie vertraute Strategien einfach weiterführen können. Also das, was uns von zu Hause in der Familie, in der wir aufwuchsen, vertraut war, was wir da gelernt haben über Paarbeziehungen, das wählen wir uns unterbewusst wieder, um es einfach die vertraute Strategie fortzuführen. Die Familien, in denen wir aufgewachsen sind, haben in uns quasi ein Schloss montiert, auf das wir mit der Partnerwahl unbewusst den passenden Schlüssel suchen. Jedoch besonders in der Anfangsphase, in dieser Ich-bin-verliebt-Phase einer Beziehung, findet sich ein Ungleichgewicht der Ansprüche. Auch dazu gibt es Untersuchungen, die ganz spannend sind. Und das Ergebnis ist, im Vergleich zum eigenen Verhalten werden vom Partner mehr Liebeserweise erwartet, als man selbst zu geben bereit ist. Eine erste Krise in dieser Anbahnungsphase einer Partnerschaft ist genau das. Der andere soll immer ein Ticken mehr geben. Das ist die Erwartung. Vom Partner wird erwartet, dass er mehr umwirbt, mehr vertraut,
dass er offen ist und ganz ehrlich. Er soll auch treuer sein und mehr begehren, ausschließlicher lieben und geduldiger als man selber sein. Hohe Ansprüche und merkwürdigerweise immer wechselseitig. Ursächlich dafür ist die Angst, bei einseitiger Liebe emotional verletzt zu sein. Deswegen wäre das super, wenn der Partner immer einen Ticken voraus wäre, sodass man sich ganz, ganz, ganz sicher sein könnte, dass man in dieser Beziehung nicht verletzt wird. Das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Unverletzlichkeit ist gerade in der Anfangsphase einer Beziehung ganz besonders hoch. Darum ist sie so tastend. Darum ist es dieses Hineingehen und sich zurückziehen. Und das ist auch gut so. Die Partner wünschen sich wechselseitig einen Beleg dafür, dass sie lieben können, ohne Gefahr zu laufen, dass die Liebe einseitig bleibt oder unerwidert. Und deswegen ist es schon okay und richtig, wenn man sich in dieser Zeit auch Zeit nimmt. Geht eine solche Freundschaft dann auseinander, wie wir das gesehen haben, muss das kein Drama sein. Es wird aber zu einem, wenn man so tut, als ob alles in Ordnung sei. Wer das Gefühl hat, zu kurz zu kommen, ist meist nicht bereit, viel zu geben. Und dann beginnt eine Spirale des Aufrechnens, weil die emotionalen Wünsche zudem in dieser Phase sehr unrealistisch, auch unerfüllbar sind, wächst die Enttäuschung und Vernunft kann dagegen helfen. Das sagt der Paartherapeut Arnold Rezer, den ich zitiere. Die Vernunft braucht es, um sich auf eine Beziehung mit jemandem einzulassen, der kein wohliges Sehnen hervorruft. Genau dieser Perspektivwechsel von der Romanze zur Realität kann sich lohnen. Vom Paar und Psychotherapeuten Arnold Rezer stammt dieses Buch, das er geschrieben hat, das heißt Streitschrift für mehr Realismus in der Liebe. Wer hätte das gedacht? Streitschrift für mehr Realismus in der Liebe. Und im Lob der Vernunftehe konstatiert er, vernünftige Vorstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen führen zu einer guten ehelichen Lebensqualität. Und manch einer ist einfach noch nicht reif für die Liebe. Vernunft, ein ganz neuer Aspekt. Also ich brauche gar nicht diese starken Gefühle. Manchmal erzählen mir das Leute, Arne oder Sie, wenn sie mich sitzen, sagen, ich treffe da jemanden, aber irgendwie da explodiert so gar nichts in mir. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir da weiter und ist das richtig. Und dann beruhige ich meist und sage, ja, muss auch nicht immer die Gefühle durch die Decke gehen. Die Vernunft kann auch helfen. Und dann kann man sich dem annähern und mal schauen, was ist es denn, was zusammenhält. Aber das Bestehen auf den starken Emotionen, den unglaublichen Gefühlen, das ist nicht immer hilfreich für eine Beziehung und ihre weitere Entwicklung. Denn ich wähle, was mich ergänzt. Der einfühlsame, der zurückhaltende Mensch verliebt sich in den energischen Tatmenschen. Der Spaßvogel in dem melancholischen Denker. Und vielleicht sitzen jetzt hier schon Paare und sagen, jo, das stimmt. Also der energische Tatmensch sitzt neben mir und ich bin so der melancholische Denker. Oder ich bin der Spaßvogel oder ich bin der aktive Teil und der andere mehr so passiv. Ich fühle mich eher unsicher und ich lehne mich gerne an, eher sie ist zu sicher, das kann also wechselseitig sein. Wie alle diese Gegensatzpaare, die sich wie so ein Ergänzungsmuster anziehen. Der eine sehr anlehnend, der andere sehr stark. Jemand in der Beziehung eher ratlos und der andere gerne ratgebend. Der eine kontrolliert, der andere dynamisch. Und ihr könnt ja mal für euch so schauen, wenn ihr ein Paar seid oder in so einer Beziehungsanbahnungsphase steckt, wie ist das denn bei euch? Was ergänzt dich denn? Der Harmonische, der Kritische, der Zurückhaltende oder der Dominante? Bin ich optimistisch, der Partner pessimistisch oder umgekehrt? Ist er dramatisierend und ich vielleicht verharmlosend? Wir haben das eben gesehen, nach 10 Monaten, diese Beziehung ist weitergegangen, ist die Annäherung auch fortgeschritten. Die Unterschiede in dieser Phase werden aber auch deutlicher und die kleinen Fehler werden größer. Die romantischen Gefühle verblassen und auch jetzt ist Sex noch keine Lösung für die Probleme, die auftauchen. Nachgiebigkeit und Toleranz werden herausgefordert. Andererseits zeigen sich Unnachgiebigkeit und Recht haben wollen. Das kennst du ja auch. Bestimmte Behauptungsmethoden werden spürbar. Das, was wir so eintrainiert haben, wie man sich halt zur Wehr setzt. Das ursprünglich gesuchte Ergänzungsmuster nervt zunehmend. In der Verliebtheit werden die Widersprüche und die Irritation der Paare zunächst immer ganz positiv erlebt. Das ist so der Klassiker. Irgendwie diese Ergänzungsmomente werden immer positiv beschrieben. Klingt etwa so: Ach, mein Lieber, der ist so ungeschickt. Na, wie niedlich ist das denn? Der kriegt keinen Nagel in die Wand. Wie putzig. Meine Liebste ist so unternehmungslustig. An jedem Wochenende fahren wir zu den Verwandten und Freunden. Was sie daran so findet. Beide sind bemüht, sich von der besten Seite zu zeigen. Und Beziehung beginnt häufig mit dieser Erwartung, ich will 100%ige Übereinstimmung. Meine Eltern, sagt sie oder er, haben sich nie gestritten. Darauf sie oder er, man darf doch wohl schon mal noch seine Meinung deutlich sagen. Sie empfindet jede Meinungsverschiedenheit als Bedrohung, er fühlt sich zum Aussitzen von Problemen verurteilt. Der aktivere Partner ist hilfsbereit und bemüht. Anfangs gefällt das dem passiveren Teil, auf Dauer fühlt er sich jedoch unwohl. Aber du weißt nicht so richtig, weshalb und warum, bis dir bewusst wird, dass du dich kontrolliert fühlst und abgewertet. Der aktivere Partner legt sich also noch mehr ins Zeug, verwendet alle Energie auf Tun und Geben, bezahlt dafür möglicherweise sogar mit der Gesundheit, und der mehr passive Partner weiß das nicht zu schätzen. Fühlt sich vielmehr von so viel Fürsorge und Vorsorge und Vorschrift verfolgt. Und ich denke mir, der ein und andere findet sich in diesen Beschreibungen wieder. Wir haben ja so unsere Muster, und was anfangs so schön wirkte, wird zunehmend schwierig. Und dann kommt es darauf an, dass wir uns wieder finden, dass wir zusammenfinden, dass wir beginnen, darüber zu reden, es uns klar zu machen, was überhaupt geschieht. In vielen romantischen Ehen wird schlichtweg zu wenig nachgedacht und zu wenig geredet. Da sind die Vernunft-Ehen deutlich im Vorteil. Ein Teil wird immer hilfloser in unserem Beispiel, der andere immer aktiver. Und im Ergebnis entfernt man sich still und heimlich immer weiter voneinander. Wir gehen uns aus dem Weg. Bei allen Konflikten und Versuchen, sich zu erklären, bleibt der andere immer der andere. Das ist mir und uns wichtig in unserer Beziehung. Bei allen Konflikten und Versuchen, etwas zu klären, bleibt der andere doch der andere. Mancher Mann ist darüber total entmutigt, weil es ihm nicht gelingt, wirklich die Frau zu verstehen. Aber ihr gelingt es mit dir auch nicht. Es bleibt immer ein Rätsel. Und genau das ist irgendwie doch auch schön. Eine gute Beziehung braucht deshalb den Mut zur Distanz und auch zur Akzeptanz der Andersartigkeit. Schatz, das werde ich nie verstehen. Aber ich kann es akzeptieren. Und Besonders ist ja, dass diese Unterschiedlichkeiten, da kannst du 20, 30, 40 Jahre lang verheiratet sein, die tauchen auch immer wieder auf. Und darum ist es wichtig für eine Beziehung, letzter Gedanke, eine gemeinsame Basis zu wählen. Ich wähle eine gemeinsame Basis. Und auch dazu ein Zitat. Singles sind auf der Suche nach romantischer Verliebtheit, Schmetterlingen und sprühenden Funken. Dabei ist der Weg zum wahren Liebesglück ein ganz anderer und führt über den Kopf statt den Bauch, hatte ich schon erwähnt. Vernunftehen machen glücklich, aber darf eine Beziehung so anfangen, so nüchtern, so überlegt, ohne Schmetterlinge im Bauch? Ja, sie darf nicht nur, sie hat sogar die größeren Erfolgsaussichten als eine Liebe, die auf romantischer Verliebtheit gründet. Und sie ist die Chance für die vielen Singles, die regelmäßig an ihren zu hohen Ansprüchen und Vorstellungen davon scheitern, wie eine vermeintlich perfekte Liebe zu sein hat. Eine warmherzige Zuneigung reicht für eine glückliche Beziehung völlig aus. Und wer in seiner Beziehung die 10 Monate geschafft hat und auch das ganze Jahr und darüber hinaus älter geworden ist miteinander, der kennt genau das. Eine warmherzige Zuneigung reicht für eine glückliche Beziehung völlig aus. Sagt die Paartherapeutin Ingrid Strobel, rauschhaftes Verliebtsein bildet nicht die Basis für eine langfristige Partnerschaft. Viel wichtiger seien und sind gemeinsame Ziele, ähnliche Werte und Moralvorstellungen. Finde ich ganz interessant, dass man das in säkularer Literatur so findet. Auf den Trichter sind also nicht erst Christen mal gekommen, sondern auch nichtchristliche Therapeuten haben das erkannt, dass gemeinsame Ziele, ähnliche Werte und Moralvorstellungen wichtig sind. Also ein gemeinsames Weltbild. Und da ist der Glaube für uns und für dich, sofern du Christ bist, natürlich was ganz Zentrales. Ich glaube, da kann man und sollte man nicht einfach drüber wegschippern. Ich sage nicht, das kann überhaupt nicht funktionieren, aber es ist deutlich schwieriger, wenn man nicht eines Glaubens ist, wenn man nicht ein gemeinsames Weltbild teilt. Ich finde, die Chance, gemeinsam beten zu können, ist ein Riesenschatz in einer Ehe, die ich um keinen Preis missen will. Es ist großartig, dass man sich hinsetzen kann, zusammen beten, weil man weiß, weil wir wissen, wir haben einen Gott und Herrn über uns. Und auch was uns auseinanderbringt, es gibt diesen Herrn, der uns immer wieder ruft, zusammenzukommen, zusammenzufinden, zu vergeben, es neu zu wagen. Wir sind nicht allein unterwegs, sondern wir sind verbunden in der Liebe unseres Gottes. Das zeichnet vielleicht christliche Ehe in besonderer Weise aus. Manchmal begegnen mir Leute, die auch sehr christlich unterwegs sind, stark auch im Glauben verankert. Und gerade in der Anfangsphase, ihr Lieben, kann das aber problematisch werden. Das ist dann, wenn man nicht so wie das Mädchen nur träumt in unserem Bibeltext, sondern wenn man ganz andere Träume hat. Und die Träume sagen einen, hey, das ist sie, das ist er fürs Leben. Da kommen die merkwürdigsten Konstruktionen zusammen. Das ist ein Zeichen. Ich bin heute in der U-Bahn gefahren, es war die 43. Und du auch. Boah, das ist es. Ja, ich bin in den 3. Wagen eingestiegen und du 3. Siehste? Ganz klar. Ihr merkt das. Manchmal steigern wir uns in Fantasien herein, in Zeichen, in Deutungen, in Träumen, auch in Führung Gottes, die dann manchmal schmerzhaft enttäuscht wird. Gebet ist sehr wichtig. Mit anderen reden ist wichtig. Sich ein anderes Urteil einmal einholen. Geistliches Leben ist wichtig in der Anfangsbeziehung wie in der Fortsetzung der Beziehung. Aber es führt eben manchmal auch ein wenig sehr in die Irre. Nüchternheit ist deswegen was Kostbares. Oder anders gefragt, woran habe ich gemerkt, dass er und sie die Richtige für mich ist? Und das wären jetzt eben nicht irgendwelche Träume oder Zeichen, sondern einfach mal überlegen, woran merke ich, dass sie, er für mich der Richtige ist? Haben wir gemeinsame Interessen? Gibt es Dinge, die uns natürlicherweise miteinander verbinden? Gibt es etwas, wo wir gemeinsam richtig Spaß dran haben? Was sind die Hoffnungen und Erwartungen meines Partners? Kenne ich die überhaupt? Wichtiges Thema. Was erwartest du von mir? Was sind deine Hoffnungen? Was sind deine Wünsche? Und was sind die meinen? Was gefällt mir an ihm und ihr besonders gut? Im Hohelied wird das sehr deutlich ausgedrückt, aber es ist doch irgendwie auch ein bisschen defizitär, nicht wahr? Nur die Schönheit zu besingen, verständlich in Phase 1, aber nicht ausreichend. Schönheit verändert sich, man soll es nicht glauben, aber ja, es ist so. Natürlich in beide Richtungen geht das, aber was gefällt mir an ihm, ihr besonders gut, jenseits auch noch der Äußerlichkeit? Was empfinde ich als schwierig im Umgang mit ihr oder ihm? Wo fühle ich, da sind Konfliktpunkte, an die wir immer stoßen. Häufig hängen die mit den Ursprungsfamilien zusammen. Und darüber kann man reden. Da könnt ihr euch nähern, da könnt ihr mal abchecken, wie das ist, damit ihr eure Ergänzungsmuster passend hinkriegt und auch nicht überfordert. Was gefällt dem Partner an dir besonders gut? Weißt du das? Ob du das Haar offen trägst oder kurz? Was gefällt ihm gut und ihr? Über welche Geschenke freut er, sie, sich und so weiter? Was schätzt ihr an eurer Beziehung am meisten? Auch das ist so eine Frage, wo ihr einfach gucken könnt, was zusammenpasst und was zusammengehen kann. Gemeinsame Überzeugungen, gemeinsame Grundsätze, eine gemeinsame Basis ist schon notwendig, um miteinander ein ganzes Leben gehen zu können. Und dazu lädt uns die Bibel, dazu lädt uns Glaube, dazu lädt uns Jesus Christus ein, weil das Glück tatsächlich darin liegt, ein Leben lang an der Seite eines geliebten Menschen zu gehen. Wenn Gott dir das schenkt, bist du ein wahrhaft gesegneter Mensch. Amen.
Wie weit ist Glaube hilflos, hilfreich an der Stelle für mich? Wir wollen gemeinsam Jesus anbeten und wollen dazu aufstehen, soweit es uns möglich ist. Und einfach uns auch bewusst machen, dass Jesus derjenige ist, der uns die Fülle des Lebens versprochen hat und dass wir sie in ihm finden können. Und dass er derjenige ist, der uns in all unseren Beziehungen, besonders auch unseren Partnerschaften zur Seite steht. Aber die Fülle, die kommt von ihm. Und das, was uns reich macht, das ist letztendlich er, der hineinwirkt in unser Leben.
Weil die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott, all die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. Quelle des Lebens, lebendiges Wasser, Halleluja. Du bist unser König, o Herr. lebendiges Wasser.
Du führst uns zum Leben.
jetzt unterwegs bist. Ja, das ist gut für unsere Beziehung, das ist gut für unser Leben, das ist gut für unseren Alltag, dass wir einander verstehen können und verstehen lernen. Herr, wir können uns bei dir Rat holen, wir dürfen mit dir rechnen, Herr, wir dürfen einfach wissen, Herr, du bist mit uns unterwegs und du stehst uns zur Seite. Herr, das ist gut zu wissen. Herr, wie oft erwarten wir von dem Partner zu viel, Herr, und überfordern ihn. Herr, aber von dir dürfen wir viel erwarten. Von dir dürfen wir groß denken. Von dir, Herr, dürfen wir erwarten, dass du einfach den Überblick behältst, da, wo wir vielleicht verzweifeln und wo wir nicht weiter wissen. Danke, du bist der Herr. Und Herr, wir haben dich so oft eingeschränkt. Wir machen dich oft zu klein. Du bist der, der mit uns ist. Und du bist der, Herr, der immer noch größer ist und immer noch weiter denkt, als wir es können.
Es gibt so viel mehr, was die
Amen.
Ja, wir sind fast am Ende dieses Gottesdienstes angekommen. Ich möchte mich bei allen, die hier mitgewirkt haben, ganz herzlich bedanken. Bei der Theatergruppe, bei Arne für die Predigt, an das Anbetungsteam. Das waren sehr schöne Lieder, die mich sehr angesprochen haben. Ich konnte richtig toll darin auftanken. Dankeschön. Ja, auch an die Technik, die immer wieder hervorragend uns hier die Leinwand gestaltet. Und ganz herzlichen Dank auch an das Kaffeeteam. Es duftet schon nach Kaffee. Das heißt auch gleich eine herzliche Einladung zu einer Tasse Kaffee oder zu einer Tasse Tee. Auch das Café 7 im Café Q ist heute wieder geöffnet. Da gibt es dann noch Cappuccino oder was anderes Feines an Gaumenfreuden. Mir ist gerade noch mitgeteilt worden, zwei Fahrzeuge, die stehen im Weg, die möchten bitte gleich zur Seite gesetzt werden. Ich sage mal die Kennzeichen durch. Einmal COE-KG567 und DOVD2109. Bitte so freundlich sein, die dann einfach zur Seite fahren. Dankeschön. Zum Schlusssegen bitte ich, sofern das möglich ist, aufzustehen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Falls noch jemand Gesprächsbedarf hat, für sich beten lassen möchte, der darf sich gerne hier vorne unter dem Palm, haben wir früher immer gesagt, ich glaube, eine Palme ist auch noch da, hier vorne an die Bänke wenden. Da werden dann Mitarbeiter sein, die für euch, mit euch beten und vertraulich reden. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Gott befohlen, kommt gut nach Hause.